Radio Vorarlberg. Die Nachrichten. Es ist 13 Uhr.
Mit Verspätungen muss man auch weiterhin rechnen, sagen die ÖBB. Rafael Nadal beendet seine Karriere. Im Nachrichtenstudio begrüßt sie Tom Brandenberger. Ab 15. Dezember sollen die Züge auf der Westbahn zwischen Wien und St. Pölten wieder uneingeschränkt fahren können. Das haben die ÖBB gestern Abend bekannt gegeben. Die Reparaturarbeiten nach dem Hochwasser können damit doch schneller abgeschlossen werden, als ursprünglich erwartet wurde. Allerdings, Erwartungen auf Pünktlichkeitswerte wie in der Schweiz werden von den ÖBB gedämpft. Christoph Dallinger berichtet.
Man konzentriere sich derzeit auf die Reparatur der Hochgeschwindigkeitsstrecke durch das Tullner Feld. ÖBB-Chef Andreas Matte verspricht, man werde so die stärkste Reisezeit des Jahres auf der Schiene bewältigen können.
Damit ist letztendlich Weihnachtswunder auch der Weihnachtsverkehr gesichert. Das ist, glaube ich, für uns alle ein wichtiges und auch erfreuliches Ereignis.
Der Fahrplan werde bis Dezember schrittweise hochgefahren. Der wichtige Umsteigeknoten Tullnerfeld soll ab 4. November wieder mit dem Zug erreichbar sein. Der ÖBB-Chef dämpft allerdings gleichzeitig die Hoffnung auf deutlich pünktlichere Züge.
Wir dürfen nicht mehr erwarten, dass wir die Qualitätsniveaus 85-86% Pünktlichkeit bekommen.
Vor allem der Fernverkehr werde unter den vielen bevorstehenden Großbaustellen in Österreich und Deutschland leiden.
Die EU-Innenminister beraten heute in Luxemburg über den Schengen-Raum. Innenminister Karner sieht sich mit den Forderungen zahlreicher anderer Mitgliedstaaten konfrontiert, Bulgarien und Rumänien endlich in den Schengen-Raum aufzunehmen. Das scheitert ja bisher am Widerstand Österreichs. Hurricane Milton ist in den vergangenen Stunden über das Zentrum von Florida gezogen. Der Wirbelsturm hat zwar über Land an Heftigkeit verloren, doch Sturmfluten und Starkregen verursachen schwere Schäden. Nach einer ersten Bilanz dürften zumindest 2 Menschen ums Leben gekommen sein. Es war irgendwie erwartet worden, der Zeitpunkt hat jetzt aber doch überrascht. Tennislegende Rafael Nadal hat in einem Video vor kurzem seinen Rücktritt erklärt. Gerhard Prasker.
Ja, und auch wenn sich das Karriereende abgezeichnet hat, in diesem Abschiedsvideo sieht man, wie schwer dem 38-Jährigen dieser Schritt fällt. Mit feuchten Augen erklärt er, dass nach dem Davis Cup in Malaga im November Schluss ist.
Hola a todos, estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional.
Der 22-fache Grand Slam-Sieger spricht von schwierigen Jahren am Ende der Karriere, die von Verletzungen gezeichnet waren, und verabschiedet sich zum einen von den großen Rivalen.
Especialmente a mis grandes rivales.
Und er dankt natürlich auch der Familie, allen voran seiner Frau, seinem Onkel und speziell auch seinem Vater.
Muchísimas gracias a mi padre de manera muy, muy especial.
Und letztendlich sagt Rafael Nadal dann Danke zu den Fans für die Unterstützung in seiner langen Karriere.
Mil gracias a todos y hasta pronto.
Eine wahre Sportlegende tritt also ab. Und die Südkoreanerin Han Kang gewinnt den Literaturnobelpreis 2024. Das hat der ständige Sekretär der Schwedischen Akademie in Stockholm, Mats Halm, vor kurzem bekannt gegeben. Näheres ist noch nicht bekannt. Das waren die Nachrichten mit Tom Brandenberger.
Das Radio Vorarlberg Wetter.
Unbeständig. Heute Nachmittag immer wieder gibt es Regentemperaturen bis 15 Grad. Morgen zuerst noch Regen, ab Mittag dann freundlicher. Die Temperaturen morgen 9 bis 15 Grad. In 2000 Meter Höhe hat es 0 Grad. Der Samstag bringt dann ruhiges Herbstwetter. Der Sonntag wird dann schon wieder wechselhaft. Es ist gleich 13.04 Uhr. Sie sind sich unterwegs mit uns, mit Radio Vorarlberg. Aktuell keine Störungsmeldungen. Sie kennen die Nummer 0800 20 4000. Die Nummer vom Verkehrsservice.
Radio Vorarlberg. Neues bei Neustädter.
Mahlzeit am Donnerstag. Bei uns geht es heute um die ÖVP im Wahlkampf. Nach den herben Verlusten bei der Nationalratswahl ist die Nervosität groß. Gerade beim Thema Migration will man der FPÖ den Wind aus den Segeln nehmen.
Deutschkurse zu machen, die Werte einzuhalten, gemeinnützige Arbeit zu leisten und bei echter Verweigerung auch mit Sanktionen rechnen zu müssen, das gilt nicht nur für Asylberechtigte, das muss in Zukunft auch für Asylwerber gelten.
Seit 79 Jahren regiert die ÖVP Vorarlberg. Das hinterlässt Spuren, positive und negative.
Wenn man eine so lange Zeit die Geschicke eines Landes maßgeblich lenkt, muss man sich unbequeme Partner ins Boot holen, damit man nicht betriebsblind und bequem bzw. der Umgang mit der Macht nicht zum Selbstzweck wird.
Das Wohnen nimmt im Programm der ÖVP viel Platz ein.
In Vorarlberg haben wir ja nach wie vor die Situation, dass gemeinnützig eher als sozialer Wohnbau betrachtet wird. Das ist in Ostösterreich ganz anders, wo die Gemeinnützigen für den Mittelstand bauen. Ja. Und ich denke, das wäre auch für Vorarlberg der richtige Weg.
Und wie steht es beim Klimaschutz? Es gibt viele stimmige Ansätze.
Allerdings gibt es einen großen Widerspruch in der Mobilität.
Weil das Mobilitätskonzept des Landes Vorarlberg ja durchaus relevante Reduktionen im motorisierten Individualverkehr, auch im Güterverkehr vorsieht. Und trotzdem sieht man es als alternativlos an, jetzt an dieser CB-Variante der S18 festzuhalten.
Die Landtagswahl am Sonntag beschäftigt uns heute ein weiteres Mal. Landeshauptmann Wallner ist live im Studio. Meine Frage an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, tut die ÖVP dem Land noch gut oder wäre es Zeit für einen Wechsel?
Diskutieren Sie mit
055 72 38 30
radio.vorarlberg@orf.at
oder im Facebook unter ORF Vorarlberg.
Neues-Bernalstädter, heute mit Irina Basch am Telefon, Klaus Feuerstein Abwicklung und Mike Geilberger Produktion. Noch dreimal schlafen, dann wird wieder gewählt bei uns im schönen Vorarlberg. Es geht um den Landtag. Gibt es ähnliche historische Veränderungen wie bei der Nationalratswahl, fragen wir heute. In Vorarlberg regiert die ÖVP seit 1945. Vor 5 Jahren gab es 43,5%, bei der Nationalratswahl waren es vor 10 Tagen 29,1%. Nur noch 2 Punkte vor der FPÖ. Werden die Schwarzen stärkste Kraft bleiben? Oder ist es Zeit in Vorarlberg für einen Wechsel? Das sind die Fragen, die ich gerne mit Ihnen, werte Hörerinnen und Hörer, diskutieren würde. Bei uns zu Gast der Landeshauptmann und ÖVP-Chef Markus Wallner. Grüß Gott, Herr Landeshauptmann.
Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass Sie auch da sind. Es waren sehr, sehr bewegte Sendungen mit Ihren Kolleginnen und Kollegen. Eine Bitte, wie immer an dieser Stelle. Wir haben viele Themen, viele Leute wollen anrufen, Fragen stellen. Kurze, geraffte Antworten. Wenn ich das Handzeichen mache, wie wir es ausgemacht haben, einfach zum Punkt kommen.
Fertig.
So ist gegangen dazwischen. Ich beginne heute mit einer Anruferin. Die erste, die bei uns angerufen hat, die Andrea.
Ich möchte auch Folgendes zu dem Thema sagen, oder? Also, erstens mal, ich bin ja, ich gehe ja auch wählen regelmäßig, oder? Und ich finde es ein Wahnsinn, dass die, das Volk, das wählt, das, was die der Meinung sind, das ist eine gute Partei, oder? Und, die FPÖ hat gewonnen und ich finde es jetzt ein Wahnsinn, dass die ÖVP mit der FPÖ nicht zusammen schaffen will.
Sagt die Andrea. Im Facebook schreibt der Marco, jeder Vorarlberger Bürger und Demokrat, der am Sonntag zur Wahlurne geht, sollte vorher noch einen Blick Richtung Wien werfen. In die Hofburg, ein grüner Bundespräsident, der seine eigene Vorstellung von Demokratie vor das österreichische Wahlvolk stellt. Markus Wallner, Sie haben immer wieder betont, Sie wollen keine Verhältnisse in Wien. Wie groß ist die Sorge bei Ihnen oder die Möglichkeit, sehen Sie, dass die Wiener Geschichte sehr, sehr massiv nach Vorarlberg schwappt am Sonntag?
Ja, das kann natürlich auch passieren. Ich habe am Wahlsonntag deswegen vielleicht auch etwas ungewohnt, aber sehr deutlich darauf hingewiesen, dass der Abstand ÖVP-FPÖ auch im Land beim Ergebnis der Nationalratswahl nur 2 Prozentpunkte war. Insofern auch neu für uns natürlich. Da ist einiges in Bewegung geraten. Ich will das jetzt nicht weiter interpretieren, aber es kann sich jeder daraus einen Reim machen. Letztlich einfache Mathematik. Wenn nur 2 Prozentpunkte dazwischen liegen, dann kann immer der ein oder andere überholen, gewinnen, zurückfallen. Es ist wie in einem spannenden Rennen. Wir sind sozusagen von der Pull-Position ausgegangen. Und die Frage ist, wer geht als Erster über die Ziellinie? Jetzt will ich nicht sagen, dass es da nur um Personen oder um auch Funktionen geht. Wird mir auch dann immer wieder unterstellt. Ist nicht so sehr meine Aufgabe eigentlich. Ich bin seit 2011 Landeshauptmann. Mich kann man einschätzen. Ich glaube, es weiß jeder, wie ich dieses Land führe, auch in schwierigen Zeiten geführt habe. Und es geht mir darum, dass wir da gut in eine gute Zukunft kommen. Deswegen sage ich auch, es ist knapp. Es geht um jede Stimme. Ich sage es auf vielen eigenen Anhängern natürlich. Es ist wichtig, hinzugehen. Und die Frage wird sein, wer geht als Erster über die Ziellinie und wer bekommt in Vorarlberg einen Auftrag zur Regierungsbildung? Dass ich den möglichst klar gerne bei mir und bei der Volkspartei hätte, das liegt, glaube ich, auf der Hand.
Da bin ich in keiner Weise überrascht. Ist das ernst gemeint? Glauben Sie wirklich, dass es sein kann, dass die Blauen Sie überholen nach 79 Jahren oder vielleicht gerade wegen den 79 Jahren? Oder ist das Mobilisierungstaktik von Ihnen seit dem Sonntag, den 29.?
Also Taktik wird bei allen Wahlen angewandt, aber ehrlich gesagt, es ist nicht die Zeit für Taktik im Moment, sondern es ist die Zeit, Klartext zu reden, und das habe ich auch gemacht, und vielleicht war es auch wirklich etwas ungewohnt. Und was mir überhaupt nichts nützt, ist irgendein Blick in die Vergangenheit, weil ich glaube, man kann diese Dinge einfach nicht mehr so gegenüberstellen. 2019 und auch 2014, ich kann jetzt doch ein paar Jahre auch zurückschauen, es hat sich dramatisch viel verändert. Diese Periode war die härteste, die ich überhaupt kannte. Es hat große Kriseneinschläge gegeben, wenn ich an die Pandemie denke, das will keiner mehr von uns erleben. Wenn ich an den Krieg in der Ukraine denke, mit den Flüchtlingswellen, wenn ich an die Migrationswelle insgesamt denke, die auch ganz Europa und auch Österreich, Vorarlberg auch beschäftigt, Rekordinflation. Also ich muss so sagen, die Vergleiche aus der Vergangenheit, die helfen keinem weiter. Ich glaube, die Wahrheit ist, dass wir auch mehrere Parteien irgendwie in einen Wahlkampf einsteigen, wo keiner ganz genau weiß, was da am Ende rauskommt. Und wie gesagt, wenn nur 2 Prozentpunkte dazwischen liegen, dann muss ich darauf hinweisen, ich sehe es irgendwie als meine Pflicht, auch den eigenen Anhängern natürlich zu sagen, das kann sehr knapp werden. Und die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger sollen jetzt autonom entscheiden, wen sie an der Spitze haben wollen, wer dieses Land führen soll und natürlich auch, welche Partei einen Regierungsauftrag bekommt.
Gut, dann kommen wir zum ersten Co-Interviewer. Das ist für die soziale Frage, ich nenne es gern soziales Gewissen der wahlwerbenden Gruppen. Der Sepp Gröfler ist nämlich der Geschäftsführer der Telefonseelsorge. Und hier die Analyse vom Sepp, was die ÖVP Vorarlberg anbelangt.
Die ÖVP sieht sich in meiner persönlichen Einschätzung als Anker der Stabilität im Land. Sie steht für Sicherheit und Kontinuität im Vorarlberg wie keine andere Partei. Sie würde gern mehr Modellregion sein. Was heißt, es anders besser machen als der Bund. Lässt sich dann aber doch von Vorbehalten der Kollegen im Bund bremsen. Ich würde mir wünschen, dass sie ihrem Impuls, stärker eine Erneuerin zu sein, mehr nachgibt und die Rolle des Bewahrers dort zurückfährt, wo sie hinderlich für die Entwicklung ist. Früher war mehr Lametta, sagte Loriot, was auch ein wenig auf die ÖVP zutrifft. Wenn man eine so lange Zeit die Geschicke eines Landes maßgeblich lenkt, muss man sich unbequeme Partner ins Boot holen, damit man nicht betriebsblind und bequem bzw. der Umgang mit der Macht nicht zum Selbstzweck wird. Ich wünsche mir von der ÖVP ein noch stärkeres Augenmerk auf soziale Gerechtigkeit. Eine moderne Sozialpolitik, die alle politischen Kräfte, auch die nicht im Landtag Vertretenen, einlädt, den sozialen Frieden im Land zu sichern. Der Geist des Erneuerers soll wieder mehr befeuert werden.
Sagt der Sepp Gröfler, damit der Umgang mit der Macht nicht zum Selbstzweck wird. Also Machterhalt um alles in der Welt, Markus Wallner. Seit 79 Jahren, ich schaue doch noch als Geschichte-Fan, schaue ich gerne nach hinten. Es sind doch unglaubliche Zahlen, die da bei der ÖVP auftauchen. Ist es einfach klar, Vorarlberg wird schwarz regiert auf Pfad dieser Bad Rübert und kann das zum Bumerang werden für Sie?
Naja, auch hier ist der Rückblick natürlich nicht so einfach.
Wieder nicht frei ist, gell?
Das würde ich gar nicht sagen, weil Vorarlberg in diesen von Ihnen aufgezählten 79 Jahren, ein paar Jahre kenne ich selber davon, auch eine unglaubliche Erfolgsgeschichte hingelegt hat. Also es ist interessant, dass man die Führungsrolle der Volkspartei im Lande jetzt nur so beschreibt, wie es vorher beschrieben worden ist. Man könnte es auch anders definieren und könnte sagen, schauen wir, wo dieses Land steht. Fast Rekordbeschäftigung eigentlich erreicht, eine super Exportrate, eine Wirtschaft, die sich in 20 Jahren im Bruttoinlandsprodukt verdoppelt hat. Wir sind unter den Top 3 Regionen, was das Bruttoregionalprodukt in Europa angeht. Es herrscht sozialer Friede, es ist eine große Sicherheit im Lande auch da, immer verbesserungsfähig, aber gut. Also wir haben eine enorme Lebensqualität und unglaublich viel für Umwelt, Energie und Klimaschutz. Ich widerspreche jetzt einfach dieser These sozusagen des Machterhalts, des Rückblicks. Und da ist eine Partei lange an der Macht und deswegen schaut es so aus. Man könnte auch sagen, da wurde immer Verantwortung übernommen. Da ist eine hohe Kontinuität dabei. Seit dem Krieg eine Handvoll Landeshauptleute. Das heißt, da hat man immer versucht, auch das Land kontinuierlich weiterzuentwickeln, auch von einer Führungsperson zur nächsten. Ich glaube, dem Land hat diese Kontinuität und Stabilität und Sicherheit sehr gut getan. Man hat es beim Geschäftsführer ja auch herausgehört, auch wenn er natürlich an das soziale Gewissen auch appelliert, was ich für richtig halte. Aber er ist nicht zum selben Schluss gekommen, den Sie jetzt gezogen haben, sondern er hat eigentlich ein sehr positives Bild über Vorarlberg gesamt zum Ausdruck gebracht und die Frage gestellt, in welchen Bereichen wir vielleicht modellhaft vorangehen könnten und wo wir vielleicht gebremst werden auf
Bundesebene.
Er hat auch gesagt, die Diskussion
sich nicht spannend. Blocken lassen von den Stimmen in Wien, hat er auch gesagt.
Und da wäre es übrigens gut, wenn der jetzige Landeshauptmann, der hier steht, einen klaren Regierungsauftrag bekommt, weil ich kann mich in Wien besser durchsetzen, das können Sie mit mir abnehmen, weil das weiß ich aus den letzten Jahren,
muss ich das Handzeichen machen.
Wenn der Auftrag in Vorarlberg ein starker ist.
Gut, starker Regierungsauftrag ist, das haben wir jetzt, glaube ich, dreimal gehört.
Sich in Wien durchzusetzen. Ja,
okay.
Alles andere schwächt auch Verhandlungen
in Wien. Ich mache die Handbewegung jetzt doppelt, denn es müsste sein.
Sie haben mich ja herausgefordert.
Alles klar, ich fordere niemanden heraus. Ich stelle Fragen. Jetzt fällt noch die Frage apropos vom Sepp Gröfler. Und der Sepp war so nett, einfach wirklich Dinge aus der Telefonseelsorge, die sich ereignet haben, mitzubringen. Hier die Geschichte für den Markus Wallner.
Eine junge Frau ruft an, sie soll das Geschäft der Eltern übernehmen. Sie hat viele neue Ideen und möchte das Konzept verändern, vielleicht sogar einen Partner von außen mit an Bord holen. Sie kommt mit ihren Ideen bei den Eltern nicht durch. Was soll sie tun? Wie würden Sie auf so einen Anruf reagieren?
Bitte, Markus Wallner.
Ja, wie würde ich reagieren? Ich würde die Dame natürlich einladen zu einem Gespräch, würde sie kontaktieren, in der Sache genau nachfragen, worum es wirklich geht. Da geht es offensichtlich, wie man heraushört, um eine Geschäftsübergabe von einer Generation zur anderen. Das sind keine leichten Fragen. Da gibt es Steuerfragen, Finanzfragen, Übergabe von einem Betrieb. Ist etwas, was in Vorarlberg ein großes Thema ist. Wir sind ein Land von Familienbetrieben. Und ich würde dann raten zu schauen, was übrigens auch gibt bei der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Da gibt es Möglichkeiten, sich zu coachen und unterstützen zu lassen bei einer Betriebsübergabe. Und da kenne ich gute Fälle, auch sehr prominente, auch große Unternehmen, nicht nur kleine, wo diese Betriebsübergabe an die Kinder, an die nächste Generation auch gut begleitet, auch sehr gut gemacht wird. Da gibt es exzellente, positive Beispiele im Land.
Jetzt haben Sie geantwortet wie der Landeshauptmann. Die Intention von uns war jetzt schon. Genau, ist richtig. Die haben es einfacher wie Sie in diesen Zeiten. Wie war es? Es wäre die Frage gewesen, wie Sie, wenn Sie bei der Telefonseelsorge ehrenamtlich arbeiten würden, wie Sie reagieren täten. Aber es ist,
genau
es
so,
ist,
wie ich es gesagt habe. Ich würde der Frau sagen, kommen Sie bei mir vorbei, am Telefon lassen Sie sich
Dinge nicht so leicht Telefonseelsorge nicht, das dürfen Sie gerne.
Aber ich darf es. Also, wenn ich dort arbeiten würde, würde ich mich bemühen, eine gute Servicenummer weiterzugeben, wo ich sage, schauen Sie, wenden Sie sich dorthin. Eine Betriebsübergabe wirft viele Fragen auf, da wird viel Spannung auch da sein, da werden vielleicht auch Zweifel da sein, Ideen wirklich umsetzen zu können. Ist ja auch eine Frage von Empathie. Aber letztlich braucht man auch konkrete Hilfe, wenn man einen Betrieb übernehmen will.
Das ist richtig. So, das Telefon läutet. Viele Leute wollen mit dem Landeshauptmann reden oder zumindest Fragesteller, wie es bei uns so sieht ist. Der Landeshauptmann hier, schwarzes Zittern oder schwarze Erfolgsaussichten? Das ist die Frage, die wir heute diskutieren. Dornbirn 3830, radio.vorarlberg@orf.at oder im Facebook läuft die Diskussion nach wie vor. Soll die ÖVP wieder stärkste Kraft werden oder ist es Zeit für eine Erneuerung? How I feel, gonna catch your mind. Don't you dare jump on, jump on, get on me. All right.
Bei Neustädter. Das ist Meinungsfreiheit.
Und vor allem auch in Vorwahlzeiten. Bei uns zu Gast heute der Landeshauptmann Markus Wallner als Spitzenkandidat und Chef der ÖVP. Herr Landeshauptmann, was mich gewundert hat bisher in diesem Wahlkampf ist, dass die Wirtschaftsbund-Affäre so kein Thema war. Sie ist heute Thema beim Kommentar von unserem Kollegen Mike Brock in den Vorarlberger Nachrichten. Er listet alles auf, was war, und schreibt dann, die Karawane der Aufgeregtheit zieht weiter. Inwiefern schadet Ihnen diese Geschichte, die vor zwei Jahren stattgefunden hat?
Ja, Sie haben gesagt, Sie wundern sich, dass es im Wahlkampf nicht auftaucht. Mich wundert es nicht, weil nichts dran war. Die Parteien wüssten nämlich gar nicht, wie sie argumentieren müssten. In Wahrheit wäre öffentliche Entschuldigung notwendig gewesen. Ich bin damals anonym beschuldigt worden. Das wurde in allen Medien extrem breit getreten. Es hat Ermittlungen gegen mich gegeben. Das war keine freie Situation. Ich würde niemandem wünschen, dass er anonym so angegriffen wird, wie es bei mir der Fall war. Ich bin nie dazu befragt worden, von keiner einzigen Staatsanwaltschaft, von keinem Polizisten, von niemandem. Und am Ende wurde alles eingestellt. Und es wurde aus tatsächlichen Gründen, wie das juristisch heißt, eingestellt und nicht aus Mangel an Beweisen, sondern weil tatsächlich nichts dahinter war. Das heißt, wenn jetzt im Wahlkampf das aufgetaucht wäre, dann wäre es, glaube ich, für die anderen eher peinlich geworden. Also. Das, was wir daraus ziehen mussten, haben wir schon gemacht. Ich will nicht sagen, dass jetzt da überhaupt nichts zu tun gewesen wäre, aber es ging ja um eine Person in dem Zusammenhang und es gab ja auch schwere Vorwürfe, für die ich gar nicht mehr aufzählen will. Und da hat jeder gewusst am Ende des Tages, das war eine verlogene Partie. Aber wir haben Schlüsse gezogen. Das strengste Parteiengesetz in ganz Österreich, mehr Transparenz auch, was die Landesverwaltung angeht. Also ich glaube, wir haben die richtigen Schlüsse gezogen. Es gab personelle Konsequenzen im Wirtschaftsbund und ich habe auch in der Partei ziemlich aufgeräumt. Also auch genau hingeschaut, wie ist das Verhältnis Partei und Teilorganisationen. Wir haben diese Landesinserate in der Wirtschaftsbundzeitung eingestellt. Also es gab eine Reihe von Maßnahmen, die ich trotzdem gesetzt habe. Aber warum es im Wahlkampf nicht da ist, das verwundert mich nicht, weil es müsste dann eigentlich jeder dazu sagen, der damalige Misstrauensantrag war ein Fehler.
Okay, gut. Dann der Lukas am Telefon aus Ludesch.
Und zwar, was in Niederösterreich beim Hochwasser passiert ist, das haben alle gesehen, das hat uns alle schwer getroffen. Und da fragt man sich natürlich, wie läuft es beim eigenen Land aus, oder? Man hat mal von Rede gehört, aber auch schon länger her. Wie ist der Hochwasserschutz im Land ausgebaut? Wie läuft es in Zukunft aus? Sind wir da sicher, was das betrifft?
Hochwasserschutz als Thema?
Ja, es war ganz schlimm in Niederösterreich. Wir haben die Bilder jetzt noch im Kopf. Wir haben ja Ähnliches auch mitgemacht in Vorarlberg. Viele werden sich daran erinnern können, im Jahr 99, auch 2005. Übrigens dieselbe Wetterlage 2005 wie jetzt in Niederösterreich. Wäre das bei uns gewesen, hätte man, glaube ich, wirklich auch große Schwierigkeiten bekommen, die wir gar nicht erahnen wollen. Wie sind wir vorbereitet auf das Ganze? Wir haben ab 2005 weg schon sehr viel gemacht. Es werden jährlich mit Bund und Land gemeinsam rund 50 Millionen Euro investiert in den Hochwasserschutz, kleinere und größere Projekte, das kennt man im Land eigentlich ganz gut. Das hat uns jetzt auch bei den letzten Ereignissen ganz gut weitergeholfen. Ich weiß nicht, wer es noch weiß, ein paar Wochen her, naja, schon ein bisschen länger an der Leiblach, da ist es ja auch sehr rund gegangen, Starkregenereignisse, die zunehmen. Ohne den Ausbau dort, glaube ich, wäre es auch dort zu schwierigen Situationen gekommen. Uns nützt jede Investition in den Hochwasserschutz. Vielleicht noch ein Wort zu Resi. Da hat man länger nichts mehr gehört, das stimmt nur zum Teil. Also es war jetzt auch ein paar Monate wieder her. Wir haben den Staatsvertrag unterschrieben, Österreich und Schweiz. Das war ein wichtiger Schritt für dieses Riesenprojekt. Bei Resi geht es um das größte Projekt der Renaturierung, aber gleichzeitig auch Hochwasserschutz. Da wäre es in der nächsten Phase der Regierung wichtig, in die Verfahren zu kommen und letztlich dann auch einmal zu einem Baustart. Kurzum, Niederösterreich vielleicht noch ein Satz. Ja. Ein paar Dinge waren noch wichtig, die man schon daraus auch lernen kann, weil die Frage kriege ich auch immer wieder. Die Funktion der Feuerwehren, die exzellent war, die Hilfe, die wir auch leisten können, auch an der Stelle ein Dank an die Vorarlberger Feuerwehren, die nach Niederösterreich gefahren sind. Der Katastrophenschutz in Länderhand, auch das war so eine Schlussfolgerung. Und natürlich
neues Thema,
laufende Investitionen.
Neues Thema, Aber bleiben wir beim Thema an sich. Da mal bitteschön, Klaus. Christoph Drechsel 1 und 2. Bleiben wir bei der Klimageschichte. Der Christoph Drechsel ist der Co-Interviewer für die Klimaangelegenheiten in diesen Sendungen. Er ist Gründer und Obmann von Klima4. Und Klima4 hat unter anderem mitgewirkt, die Parteien, die zur Wahl antreten, auf die Klimaschutzaffinität abzuklopfen. Christoph Drechsel sagt, die ÖVP hat in Vorarlberg ein gutes Programm, immer wieder mit dem Hinweis auf die ziemlich niedrigen Emissionen, die wir in Vorarlberg haben. Und da setzt seine Frage an.
Da muss man jetzt dem Faktencheck Ja und Nein dazu sagen. Ja, wir haben ein niedriges Emissionsniveau, da muss man aber auch so fair sein und sagen, wir sind halt privilegiert mit unserer Wasserkraft, wir haben keine Schwerindustrie, keine Stahlindustrie etc. Das hilft halt zu einem guten Pro-Kopf-Niveau. Was die Geschwindigkeit der Treibhausgasreduktion anbelangt, sind wir eben mit diesen 25% weniger gut als der EU-Durchschnitt. Wie gesagt, von gutem Niveau aus starten, aber bei der Geschwindigkeit, da ist noch was drin.
Jetzt könnte man sagen, unsere Zahlen sind so gut, wir können uns Zeit lassen. Ist das ein zulässiger Schluss?
Nein, das ist sicher kein zulässiger Schluss, weil jetzt geht es halt auch um die handfesten Sachen. Wobei wir insbesondere bei der Mobilität schon eine Diskrepanz verorten, weil das Mobilitätskonzept des Landes Vorarlberg ja durchaus relevante Reduktionen im motorisierten Individualverkehr, auch im Güterverkehr vorsieht. Und es passiert auch einiges in die Richtung. Und trotzdem sieht man es als alternativlos an dieser CB-Variante der S18 festzuhalten. Das dauert 20 Jahre, bis die da ist und dann brauchen wir diese Verbindung in der Form nicht mehr, wenn dann viel mehr auf die Schiene verlagert ist und keine Abgase mehr aus den Motoren herauskommen.
Christoph Drechsel von Klima4. Das dauert 20 Jahre, bis die Straße fertig ist, dann brauchen wir sie nicht mehr. So habe ich die S18-Kritik eigentlich noch selten gehört. Ihre Antwort darauf, Markus Wallner.
Ja, es ist Verschiedenes angesprochen worden. Zum einen eine verhältnismäßig gute Situation in Vorarlberg. Ich schätze den Christoph auch sehr, weil er ausgewiesener Experte ist und ich höre ihm auch gerne zu, weil ich weiß, dass er auch den Finger in die Wunde legen kann und uns auch immer wieder sagt, da muss mehr geschehen und da muss mehr passieren. Das ist ja richtig so und er hat auch recht, wenn er sagt, wir sind privilegiert mit der Wasserkraft. Das ist auch so natürlich. Trotzdem muss man das richtig nutzen für die Zukunft. Also wir wollen ja das größte
Können wir zur S18 bauen. Kommen? Das rennt uns die Zeit davon.
Ja, natürlich und auch zur S18. Ehrlich gesagt, so scharf habe ich es auch noch nie gehört. Also die These aufzustellen, dass wenn die Straße eines Tages fertig wäre, dann brauchen wir sie nicht mehr. Da zeigen unsere Modelle und unsere Berechnungen eigentlich etwas anderes. Weil jetzt einmal von der Frage unabhängig, wo diese Antriebstechnologie hingeht, auch wenn wir mit Elektroautos fahren eines Tages oder auch mit einer anderen Antriebstechnologie, werden die Autos trotzdem auf der Straße sein und trotzdem gebraucht werden. Und selbst beim exzellenten Ausbau des Güterverkehrs habe ich nicht den Eindruck, dass im Transportwesen alles auf die Schiene verlagerbar sein wird. Ich halte es eher trotzdem, auch bei dieser Annahme müsste man jetzt vielleicht auch etwas genauer diskutieren, aber ich halte es für unabdingbar notwendig, dass die beiden Autobahnen irgendwann doch verbunden werden. In 20 Jahren nicht mehr gebraucht, die These würde ich so nicht stehen lassen.
Okay, also klares Ja nach wie vor zu S18. Dann wieder zu den Hörerinnen und Hörern, der Herr Hammer.
jetzt sagt man ja, das will man machen, das will man machen, man will alles machen jetzt, oder? Vor den Wahlen wird viel versprochen, oder? Warum hat man das nicht schon lange gemacht, oder? Darum muss sich die ÖVP meiner Meinung nach nicht wundern, dass man ein bisschen anders wählt jetzt.
Markus Wanner?
Ja, ist ein leichter Teufelskreis. Also wenn man zu viel zurückschaut und sagt, was alles gemacht wurde, dann bekommt man meistens die Kritik, naja, das ist ja schon erledigt, wie geht es denn eigentlich weiter, wo sind die Zukunftsprogramme? Oft sagt man dann, es sind keine Visionen da, nicht? Sage ich, ja, auch gut, aber wir müssen da konkret werden. Also wenn jetzt der Hammer interessiert ist an der Frage, was wurde abgearbeitet, wir haben ein Regierungsprogramm gehabt da mit sehr vielen einzelnen Punkten, wo wir 70-80% davon abgearbeitet haben. Also ich kann ihm jederzeit und gerne auch eine Bilanz vorlegen. Aber bei Wahlkämpfen geht es halt oft um die Frage, wie geht es tatsächlich weiter, weil die Leute natürlich wissen wollen, was passiert die nächsten 5 Jahre. Und so manches Problem, das man in der Vergangenheit hatte, zieht man natürlich weiter. Wenn Sie jetzt das Wohnen ansprechen oder jetzt davor den Hochwasserschutz oder die Klimaschutzfrage, die ist ja auch nicht in einer Periode erledigt, dann nimmt man natürlich Fragen auch mit. Und das ist ja auch eigentlich richtig so. Es gibt auch Projekte und Themen, da muss man ja oft 10, 15 Jahre wirklich dranbleiben, damit sie erledigt sind.
Wird dann die spannende Frage sein, ob der alte Partner bleibt oder ob der neue Partner kommt und dann auch diese Probleme, die alten sind oder ob es neue gibt. Aber deshalb ist Politik ja so spannend. Der Herr Schmiedle ist Taxiunternehmer, hat auf E umgestellt und das kann er sich nicht mehr leisten. Das war schon beim Daniel Zadra die Geschichte, wer ihm helfen kann. Aber jetzt hat er ein zusätzliches Problem, das er uns noch schildert.
Er sagt immer, man kann bei ihm anrufen, wenn man Probleme hat. Ich habe das mit dem Strom. Ich habe ihn beim Büro angerufen. Dann hat es quasi, man ruft mich zurück, dann hat mir den Stellvertreter mir am Telefon gegeben und seither habe ich nie mehr etwas gehört.
Er spricht vom Büro Wallner, nicht vom Büro Zadra.
Ja, das kann eigentlich nicht sein, aber ich kontrolliere das gerne nach, weil dann wäre es ein Fehler gewesen. Es ist in meinem Büro eigentlich Standard, wenn was hereinkommt, dann wird darauf geantwortet. Er hat ja auch gesagt, er hat einen Rückruf bekommen, nicht immer von mir persönlich, weil sich das nicht alles ausgeht, aber von Mitarbeitern. Und da sollte man die Fragen natürlich auch dann beantworten. Das müsste eigentlich auch geschehen sein, weil er sagt zum Thema Strom, bei dem Thema hatten wir sehr viele Anfragen und auch sehr viele beantwortet. Und es ist auch eine wichtige Frage. Also sollte sie beim Herrn Hammer noch
unbeantwortet sein. Das ist der Herr Schmiedle.
Der Herr Schmiedle, genau. Mhm. Sollte sie noch unbeantwortet sein, dann würde ich mich bemühen, ihm eine Antwort zu geben.
Herr Schmiedle, es ist kein Trost, aber mich hat man auch 2 Tage nicht zurückgerufen. Erst gestern Abend hat man mich angerufen und da war es der Landeshauptmann sehr. Also das ist doch in Ordnung. Also das, so ist es. Aber jetzt ist er da, das ist allerdings das Wichtigste. So, dann auf zur nächsten Telefonrunde. Dornbirn 3830, geradepunkt Vorarlberg, @orf.at. Landeshauptmann heute steht Rede und Antwort. 3 Tage vor der Landtagswahl. Ist es gut, wenn die ÖVP weiter die Mehrheit hat, oder ist Zeit für einen Wechsel? Das diskutieren wir heute. Save me, take me away to the moonlight. The people around me don't feel right. What are we doing? Yeah.
Radio Vorarlberg.
Neues bei Neustädter.
Unser Thema heute, schwarzes Zittern, die ÖVP im Wahlkampf.
Ich wünsche mir von der ÖVP ein noch stärkeres Augenmerk auf soziale Gerechtigkeit. Eine moderne Sozialpolitik, die alle politischen Kräfte, auch die nicht im Landtag Vertretenen, einlädt, den sozialen Frieden im Land zu sichern.
Ja, wir haben ein niedriges Emissionsniveau. Da muss man aber auch so fair sein und sagen, wir sind halt privilegiert mit unserer Wasserkraft. Wir haben keine Schwerindustrie. Was die Geschwindigkeit der Treibhausgasreduktion anbelangt, sind wir weniger gut als der EU-Durchschnitt.
Es sind nicht die ganz großen Visionen. Und wenn man betrachtet, dass die Performance des Wohnbaus in Vorarlberg ja eine weitgehend positive ist, kann man da nicht allzu viel kritisch anmerken.
Ist wie in einem spannenden Rennen. Wir sind sozusagen von der Pole Position ausgegangen. Und die Frage ist, wer geht als Erster über die Ziellinie?
Jetzt sagt man ja, das will man machen, das will man machen. Warum hat man das nicht schon lange gemacht?
Neues bei Neustädter.
Ihre Meinung zählt.
Der Landeshauptmann Markus Wallner heute bei uns zu Gast. Wir haben auch für diese Sendung eine Instagram-Umfrage gemacht. Die Frage war, bleibt die ÖVP stimmenstärkste Partei? Da sagen 49% ja, 51% sagen nein. Jetzt erklär, weißt du, was Bruch kriegt?
Entspricht dem, was ich eigentlich am Anfang gesagt habe. Ja.
Also, dass die Mehrheit nicht, damit rechnet, dass sie nicht Erster werden, das wundert mich schon, ehrlich gestanden.
Ja, das kann sein, aber es entspricht schon der Stimmungslage, die wir seit der Nationalratswahl auch haben. Und deswegen, glaube ich,
1350 Leute haben mitgemacht in einer Stunde.
Ja, war, glaube ich, schon richtig von meiner Seite darauf hinzuweisen, dass man jetzt da Entscheidungen treffen muss, wie es weitergeht.
Okay. Dann der Wilhelm aus Hittisau.
Ich meine, die hat das ja nicht schlecht gemacht. Und es wäre wie, wenn man den Herrn Neustädter, der seine Sendung jetzt ja auch schon eine Zeit lang macht, wegnehmen würde und einen anderen hinsetzen würde. Dann würde es eine Zeit lang brauchen, bis der sich eingearbeitet hat und es wäre nicht mehr die gleiche Sendung. Und ich denke mal, das ist bei einem Parteiwechsel an der Spitze eines Landes wie Vorarlberg der gleiche Effekt. Es ist nicht immer gut, wenn man wechselt, nur um des Wechsels willen, um vorwärts zu kommen. Meistens kommt man mit derselben Partei schneller und besser vorwärts als mit einer anderen.
Wilhelm, vielen herzlichen Dank für den Vergleich. Ehrt mich sehr. Noch sehe ich keine dunklen Wolken über mir zusammen sich brauen. Seit 12,5 Jahren machen wir das und wir machen es schon eine kleine Witter, das auf jeden Fall. Aber der Wechsel um des Wechsels willen. Werden Sie wechseln? Auch Ihre Crew? Ist das schon irgendwie einmal diskutiert worden? Weil, ja, die Leute nützen sich vielleicht auch ab.
Es ist bei jeder Wahl so, dass natürlich innerparteilich Kandidaten aufgestellt werden, die Teams gebildet werden. Da gibt es einiges an Erneuerungen bei den Abgeordneten und beim Landtagsclub. Beim Regierungsteam habe ich von Anfang an gesagt, das ist meine Mannschaft. Die hat sich in der Krise auch sehr stark bewährt die letzten Jahre. Und mit der bin ich ja in Summe auch wieder angetreten, auf Ebene von Abgeordneten, auf Ebene von Bürgermeistern, von Gemeinderäten, Gemeindevertretern. Ist gerade in der letzten Zeit, da war ein ordentlicher Umbruch da. Und also man spürt da schon, auch da kommt was in Bewegung, kommen auch viele Junge nach, was absolut richtig ist. Also der Wechsel um des Wechsels willen soll es ja eigentlich nicht sein. Man sucht immer gute, qualifizierte Kandidaten und Leute, die sich einbringen können. Aber ich werde ja auch oft angeredet und man sagt mir, da muss sich was ändern, es muss was gewechselt werden. Oder überhaupt muss sich viel ändern. Und wenn ich frage, was denn ganz genau, dann spürt man dann schon das eine oder andere Thema. Etwa in der Migrationsfrage sagen dann viele, da muss sich was ändern oder so. Also man spürt schon auch, dass eine Wechselbereitschaft insofern besteht, dass auch Themen da sind, die unter den Nägeln brennen.
Gut, der nächste ist der Max. Hallo.
Hallo, und zwar ich hätte ein Thema, und zwar das Wohnen. Ich glaube, am Anfang schon kurz angesprochen worden, weil es ist ganz für junge Leute brutal schwierig, dass man sich mal was leisten kann. Gerade bei den Eigenmitteln, da wäre meine Frage, was macht man da und könnte man da nicht zum Beispiel mehr machen in Richtung Mietkauf?
Danke, Max, danke für das Thema. Haben wir auch vorbereitet. Mietkauf ist ein wichtiger Punkt im Programm der ÖVP für diese Landtagswahl zum Thema Bauen und Wohnen. Angeschaut für diese Sendung hat sich das auch für diese Sendung der Wolfgang Ammann, nämlich vom Institut für Immobilien, Bauen und Wohnen. Und auch er sagt, das Programm ist ambitioniert, das die ÖVP hat. Und hier noch seine Analyse, wie das zustande gekommen ist und was man damit wirklich anfangen kann. Und man erst das ja, was dann wirklich rauskommt.
Die ÖVP regiert das Land seit je und leitet sein Wahlprogramm von der aktiven Politik ab. Also es sind alles Pläne, die auch umsetzbar sind. Es sind nicht die ganz großen Visionen. Und wenn man betrachtet, dass die Performance des Wohnbaus in Vorarlberg ja eine weitgehend positive ist, kann man da nicht allzu viel kritisch anmerken.
Ist da Hilfe für jene dabei, die als wohnungssuchend, als dringend wohnungssuchend bei den Gemeinden gemeldet sind?
Ein übergeordnetes Ziel ist es, die Gemeinnützigen stärker in die Gemeinden hineinzubringen. In Vorarlberg haben wir ja nach wie vor die Situation, dass gemeinnützig eher als sozialer Wohnbau betrachtet wird. Das ist in Ostösterreich ganz anders, wo die Gemeinnützigen für den Mittelstand bauen. Ja. Und ich denke, das wäre auch für Vorarlberg der richtige Weg. Gerade auch deswegen, weil der Traum vom Eigenheim für immer mehr Leute aus den Gemeinden nicht mehr realisierbar ist. Da braucht es leistbare Alternativen. Und da scheint es mir wirklich wichtig zu sein, dass die Gemeinnützigen Angebote für junge mittelständische Haushalte liefern.
Wolfgang Ammann, Institut für Immobilien, Bauen und Wohnen. Das zieht sich durch alle Programme durch, Herr Landeshauptmann, mehr Gemeinnützige. Nur sagen mir die Gemeinnützigen, wir sind eigentlich fast schon an der Grenze. Wie wollen Sie das erreichen? Weil nicht zuletzt, ich habe mit dem Hans-Peter Lorenz von der VG Wosi diese Woche telefoniert, sagt er, bei mir stand Bürgermeister nicht schlagen, dass ich bei einer baue. Wollen Sie vermehrt auch eingreifen, dass die Gemeinden herwärts schauen?
Der Herr Ammann wird von uns auch immer wieder befragt, also in welche Richtung soll es gehen. Er hat die Gesamtperformance am Anfang genannt. Die ist, glaube ich, eine gute, wenn wir einmal alle Wohnungen hernehmen, nicht nur den gemeinnützigen Sektor. Wir haben die zweithöchste Baurate in Österreich, also gleich nach Wien kommt Vorarlberg. Das heißt, die Gesamtbauleistung ist eine an sich gute. Es sind nicht zu wenig Wohnungen in Summe vorhanden, sondern es geht um die Leistbarkeit der Wohnungen und da kommt der gemeinnützige Sektor natürlich ins Spiel. Die letzten Jahre, weil da vorher auch einer gemeint hat, eine Person, die angerufen hat, man hätte in der Vergangenheit schon auch Dinge tun können, da hat sich enorm viel bewegt, weil wir viel stärker auch in die ländlichen Gemeinden gekommen sind. Ich habe eine Zahl ungefähr im Kopf, die etwa heißen wird am Ende des Tages 80% der Gemeinden bieten mittlerweile gemeinnützigen Wohnbau. Das war übrigens vor Jahren noch völlig anders. Also das hat sich deutlich verändert. Die Feststellung, dass man da nur von einem sozialen Wohnbau redet und irgendwie den Wiener Gemeindebau im Kopf hat, die stimmt für Vorarlberg überhaupt nicht. Wer die Qualität dieser Anlagen kennt, die Größe der Anlagen kennt, die Verteilung im Lande kennt, weiß, die Richtung stimmt. Wir haben jetzt noch einen Schritt gesetzt der Anpassung der Einkommensgrenzen. Auch das wurde genannt, dass man vom reinen sozialen Wohnungsbau, wenn man ihn überhaupt so bezeichnen kann, im Vorarlberg wegkommt Richtung Mittelstand oder hinkommt Richtung Mittelstand. Da sind die Bürgermeister dann schon eher dabei, weil sie wissen, dann kann man in so einer Anlage eine soziale Durchmischung erreichen, was, glaube ich, insgesamt gut ist und keine Ghettos schaffen und keine Sozialräume schaffen, wo jetzt sozusagen am Ende des Tages eine Gemeinde auch sagt, das wollen wir so gar nicht. Man muss doch Mischungen ermöglichen, auch mit Eigentum kombiniert und so weiter. Dann ist es bei den Gemeinden viel leichter. Also wenn man einen Strich drunter zieht, ist der Hinweis mehr Gemeinnützigkeit richtig. Das auch die weitere Ausdehnung in die Gemeinden findet statt und auch die ist richtig. Und die Reaktion darauf, sozusagen sozialer Wohnungsbau für den Mittelstand zu öffnen, die hat gerade jetzt auch stattgefunden durch eine Anhebung der Einkommensgrenzen für die Frage, wer bekommt eine Wohnung.
Okay, Sie haben jetzt das Wort Ghetto verwendet. Ist das, wenn der Landeshauptmann das sagt, ein bisschen kontraproduktiv für das Image des gemeinnützigen Wohnbaus?
Ja, ich will halt nicht in so eine Richtung gehen, weil man das oft in der Bevölkerung halt hört. Oder? Man will nicht irgendwelche Räume schaffen, wo man den Eindruck hat, da ist keine soziale Durchmischung vorhanden. Also man kann es jetzt auch irgendwie nobel umschreiben natürlich, aber am Ende wissen ja alle, was gemeint ist. Man hätte gerne in einer Wohnanlage, in einem sozialen Wohnungsbau, hätte man gerne eine echte soziale Durchmischung. Unterschiedliche Einkommensgruppen, unterschiedliche Berufe natürlich auch. Und aus allen Teilen der Bevölkerung, dann ist es natürlich wesentlich besser, insgesamt zu handeln.
Okay, dann noch die Frage von Wolfgang Ammann.
Eigentum für junge Menschen ist volkswirtschaftlich sehr, sehr nützlich und es ist natürlich für die betroffenen jungen Menschen sehr vorteilhaft, wenn sie in jungen Jahren Eigentum schaffen können. Die Eigentumsquote bei den unter 35-Jährigen ist in den letzten 15 Jahren stark gesunken. Was möchte das Land machen, um hier gegenzusteuern?
Herr Landeshauptmann, Sie haben in der Fernsehdiskussion am Dienstag gesagt, die KIM-Verordnung muss weg. Die KIM-Verordnung ist jenes Machwerk, das die Zugänge zu den Krediten so massiv erschwert hat. Die Finanzmarktaufsicht hat das gemacht, weil wir auf europäischer Ebene das gebraucht haben, hat's geheißen. Jetzt hat es bei uns den Markt zusammengehauen. Die KIM-Verordnung muss weg, sagen Sie. Wie wollen Sie das erreichen?
Ja, es gibt zwei Dinge, die wir von außen eben weniger gut beeinflussen können, aber beide wären wahnsinnig wichtig, um Bewegung auf den Markt zu bringen und um die Eigentumsphilosophie durchzusetzen. Die junge Leute wollen Eigentum erreichen, wollen sich selber was erwirtschaften. Das eine ist, es müssen die Zinsen weiter runter. Wir entscheiden das nicht. Allerdings gibt es Ankündigungen, dass schon in der nächsten Zeit ein weiterer Zinsschritt nach unten gemacht wird. Das hilft auf jeden Fall in der Finanzierung. Das zweite ist die KIM-Verordnung, die halte ich wirklich für völlig unsäglich, was die Eigenmittelgrenzen angeht und die Rückzahlungsgrenzen angeht. Auch die muss weg. Das ist eine Sache des Bundes. Dort gibt es eine unabhängige Behörde, die das entscheiden muss. Ich bin selber nach Wien gepilgert, 2-3 Mal, um das aufzubrechen sozusagen. Ein bisschen was ist gelungen, weil es mehr Ausnahmen von der KIM-Verordnung für die Banken gibt. Sagen die Banken auch, gute Reaktion, aber es ist noch viel zu wenig. Meiner Meinung nach muss sie weg. 20 und 25 läuft die KIM-Verordnung offiziell aus. Und dann, glaube ich, ist der Moment gekommen, wo eigentlich jetzt ja auch schon passieren müssen, wenn es nach mir geht, wo wir auf Bundesebene weiter Druck machen. Alle neuen Landeshauptleute haben gemeinsam vom Bund gefordert, alles zu tun, dass die KIM-Verordnung wegkommt, aufgelöst wird, verändert wird. Notfalls auch durch einen gesetzlichen Eingriff. Dann kann man die Wahlen, jetzt ist nichts mehr passiert, aber nächste Bundesregierung, das ist eine Aufgabenstellung. Also wir können diese KIM-Verordnung so nicht stehen lassen, weil ich immer wieder junge Leute habe, die sagen, wir hätten eigentlich die Möglichkeit der Rückzahlung, würden wir schaffen mit unseren beiden Einkommen, haben ein bisschen zu wenig Eigenmittel. Und da schlägt die KIM-Verordnung gnadenlos zu. Und wenn man nicht in ein Ausnahmekontingent kommt, dann steht man da sozusagen an. Und das muss weg für die Zukunft.
Okay. Reden wir nochmal mit den Leute wollen mit uns telefonieren. Machen wir noch 3 Minuten Musik und dann können Sie mit dem Landeshauptmann telefonieren. Bitte.
Dancing to the music vibe, and the boys, just the girls in their hair, while they shout to men who just sit way over there. And the songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning, and your hip is twist the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning, and your hip is twist the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for 4, and you're waiting outside Jim's front door, but nobody's in and nobody's home till 4. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Riker and his motley crew. And where you gonna go? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? And where you gonna sleep tonight?
Neues bei Neustädter.
Ihre Meinung zählt.
Und zwar heute als Gast Landeshauptmann und ÖVP-Chef Markus Wallner. Wir haben die Christine am Telefon.
Die haben ja schon mal gesagt, vorgestern, dass eine Farbe kein guter Politiker ausmacht. Aber wir brauchen trotzdem ein Alphatier, das das Rudel in Schach hält.
Woher soll das Alphatier kommen?
Ja, aber ich denke schon, dass der Markus Wallner das weitermacht.
Sagt die Christine, sie ist davon überzeugt. Wie sehr sind Sie Alphatier?
Also mit Tiervergleichen hat die bisher nicht so viel zu tun.
Der Bitsche hat mich als Roboter bezeichnet gestern, als Wahlroboter.
Also, als
Wahlroboter. Ja. Aber ich habe den auch entschuldigt.
Aber mit Tiervergleichen ist mir schwierig. Ich glaube, was sie halt, glaube ich, zum Ausdruck bringen wollte, ist, es braucht einfach auch viel Kraft und Verantwortung an der Spitze. Und das ist jetzt so, ob jetzt Alphatier oder Alphatierchen oder wie immer wir es bezeichnen würden. Aber man muss als Landeshauptmann eine Regierung führen und ein Land führen. Und das ist hohe Verantwortung.
Und hin und wieder auf den Tisch schauen.
Auch das muss man.
Ein interessantes Mail ist noch von Florian Heinzle reingekommen. Der listet viele Themen auf. Ein Thema, das auch sehr, sehr kurz kam, finde ich, in diesem Wahlkampf, ist das Thema Bildung. Wo ist die Innovation, die Konzepte, Offenheit, die immer gefordert wird? Die Welt hat sich weitergedreht. Das Konzept für Bildung ist seit mindestens 40 Jahren das gleiche. Was würden Sie in der Bildung wirklich, auch solange es natürlich möglich ist, von der Zuständigkeit her ändern, Markus Wallner? Was wollen Sie erreichen?
Ja, der Hinweis auf Zuständigkeiten stimmt da, muss ich sagen, leider ein Stück weit auch, weil wir ja nur beschränkte Möglichkeiten haben und verschiedene Sektoren haben. Also zum einen bin ich zum Beispiel der Meinung, bei der Lehrausbildung sollten wir weiter an der Weltspitze bleiben. Also da sind wir unmittelbar zuständig, da brauchen wir wenig Bundeskompetenz dazu. Also Lehrberufe weiterentwickeln, schauen, dass jeder Zweite im Land da eine Chance kriegt. Es war die Zeit noch nie so gut wie jetzt für eine Lehre, weil es exzellente Jobchancen gibt.
Wie wollen Sie Brennpunktschulen helfen?
Brennpunktschulen, denen muss vor allem geholfen werden, indem sie Assistenzpersonal bekommen. Dieser Chancenindex, der da immer gefordert wird, ist jetzt ein Fachbegriff, den haben wir eingeführt im Bildungsressort. Das heißt, wir verteilen die Mittel anders wie früher, ein Stück weit. Und wir sind das Bundesland, das am meisten Assistenzkräfte zur Verfügung stellt für Schulen. Das weiß man so gar nicht. Wird immer gefordert, auch von anderen Parteien. Es lohnt sich ein Blick auf die Statistik. Kein Bundesland stellt mehr Personal zusätzlich zu den Lehrern zur Verfügung, wie das Bundesland Vorarlberg. Sozialarbeiter und andere, die man braucht dazu, um eine, sagen wir mal, schwierige Schule oder mit einem anderen Hintergrund auch besser zu stabilisieren. Bildung heißt auch Fachhochschule, also exzellent weiterentwickeln. Wir investieren dort viel. Also um das abzuschließen, in den Bereichen, wo wir unmittelbar zuständig sind, glaube ich, geht es ziemlich viel weiter.
Okay, dann haben wir die Kathi.
Meine Tochter wohnt jetzt fast. Also die zahlt für eine Wohnung 1200 Euro, verdient aber 1500 Euro und kriegt keine Wohnungsbeihilfe.
Markus Wallner, Wohnungsbeihilfe für die Tochter der Kathi.
Müsste man den Fall genauer anschauen. Ehrlich gesagt, auf den ersten Blick unverständlich, weil bei dieser Einkommensgröße, die sie genannt hat, müsste ja Wohnbeihilfe möglich sein. Wir haben alle Einkommensgrenzen nach oben auch angepasst. Die Frage ist jetzt, ist es eine Privatwohnung, ist es eine gemeinnützige Wohnung? Also da fehlen jetzt ein paar Informationen. Aber was sich anbieten könnte, ist ja in dem Fall wirklich melden, weil wenn das so auch punktgenau stimmt und da nicht nur zweite Person im Haushalt ist, also es wird immer das Haushaltseinkommen oder Kinder, die was verdienen. Ich kenne leider die persönliche Lage nicht, aber mit diesem Einkommen müssten wir eigentlich schon zurechtkommen, was die Wohnbeihilfe angeht.
Kathi, einfach dazu sagen, Sie sind die Kathi aus der Radiosendung. Und
soll bei mir im Büro anrufen.
Landeshauptmann, was
Bescheid. Durchwahl 20.000 im Landhaus.
Okay.
Wir gehen dem Fall nach.
511 in Bregenz.
Genau.
So, dann ist noch ein Mail reingekommen. Das Mail bezieht sich auf eine Aussage von Mario Leiter. Ich glaube, ich habe sie auch gehört. Mario Leiter hat gesagt, dass 90% jener Personen, deren Asyl abgelehnt wird, der Asylant abgelehnt wird, nicht abgeschoben werden kann. Stimmt das? Kann das stimmen? Das will der Schreiber wissen.
Ob die 90% stimmen, das weiß ich nicht, aber er weist schon auf etwas hin, was uns enorm beschäftigt, auch in ganz Europa. Zuletzt hat man die Diskussionen in Deutschland gehört, ja, in der Frage, kann man abschieben, wenn es notwendig ist. Und natürlich ist eine unserer Hauptforderungen Kriminelle, jene, die zu uns kommen und kriminell werden. Die müssen natürlich abgeschoben werden können. In der Praxis heißt das aber auch, man muss sie überstellen in ein anderes Land. Da braucht man sogenannte Rückführungsabkommen. Wenn jetzt zum Beispiel Deutschland sagt, wir wollen wieder nach Afghanistan abschieben können, zurückschicken können in gewisse Regionen, die dort sicher sind, und das funktioniert, dann muss man sich natürlich auch österreichweit, auch in Österreich dem anschließen. Aber es ist schon in der Tat so, dass die Abschiebemöglichkeiten, das Zurückschieben oder Zurückführen in das Ursprungsland in der Praxis sich oft als sehr schwierig erweist, weil die Länder auch diese Personen nicht mehr übernehmen. Es ist ja auch praktisch so, Flugzeug muss landen können. Und es müssen Personen übernommen werden, müssen dort aufgenommen werden und dann am nächsten Tag wieder einreisen. Also die praktischen Probleme gibt es. Die politische Forderung ist eine glasklare in dem Zusammenhang. Wer sich nicht an unsere Spielregeln in dem Lande hält, da muss es natürlich wesentlich besser als bisher, da bin ich sogar seiner Meinung von Mario Leiter. Er ist Polizist, der wird das auch wissen. Ja. Da müssen Möglichkeiten geschaffen werden, echter Rückführung.
Und Vorarlberg-Kodex war auch Thema in der Diskussion natürlich am Dienstag. Ohne Sanktion ist ein Kodex eigentlich nichtwert.
Ja, wir haben Erfahrungen gemacht. Wir kennen die Integrationsvereinbarung für Asylberechtigte. Da muss man auch wissen, dass wir im Jahr 2023 in 700 einzelnen Fällen eine Sanktion ausgesprochen haben. Dort ist es bereits gesetzlich fixiert und funktioniert auch. Wenn man dort eben keinen Sprachkurs macht oder sich dem AMS, also der Jobvermittlung, verweigert, muss man mit Kürzungen der Sozialhilfe rechnen. Das tun wir bei den Asylberechtigten. Und ich habe immer gesagt, Das muss auch dasselbe sein bei den Asylwerbern, also auch schon am Beginn. Da bekommt jemand ungefähr 260 Euro unter Unterkunft und etwa 40 Euro Taschengeld. Und was gesetzlich geht, ist die Kürzung dieses Taschengeldes. Und ich glaube, bei 260 Euro plus 40 wird man die 40 Euro spüren. Und ich meine das auch bei echter Verweigerung natürlich. Wir haben jetzt den Kodex beschlossen, er ist den Asylwerbern vorgelegt worden, der wird natürlich auch unterschrieben, das ist noch die leichteste Übung dabei. Da muss man einen Deutschkurs machen, nachweisen, man hat ihn gemacht oder nicht gemacht. Und dann muss natürlich gesetzlich fixiert werden, da gibt es einen Entwurf in der Schublade. Die Grünen wollten dem nicht mehr zustimmen, was aus meiner Sicht... Die Grünen haben das verweigert, was aus meiner Sicht unverständlich war, weil in jeder Umfrage, die wir kennen, sagen 80% der Vorarlberger im Minimum, bei einer echten Integrationsverweigerung muss es natürlich auch Sanktionen geben. Die nächste Regierung muss das einführen.
Markus Wallner, danke, dass Sie da waren. Viele Termine, Sie haben sich Zeit genommen. Das hat uns gefreut, war auch spannend. Auch Ihnen, wir allen wünsche ich alles Gute für den Sonntag. Sind wir gespannt, was rausgeht bei diesem Rennen. Kopf an Kopf, blau und schwarz, bin gespannt.
Vielen Dank und ich hoffe natürlich, Sie bleiben der Sendung erhalten, auch wenn jemand gemeint hat, das könnte sich ändern, könnte ein Wechsel geben.
Ich glaube, das machen wir schon.
Es sollte auch in Zukunft Neues bei Neustädter.
Das ist gut, Dankeschön. Gell? Danke, alles Gute, danke. Bis am Sonntag. So, dala. Heute gibt es uns noch einmal Talk Radio ab 22 Uhr. Ich weiß, heute ist nicht der erste Donnerstag im Monat, nämlich der zweite, aber letzten Donnerstag ging es aus Termingründen leider nicht. Aber wir holen das heute nach. Ihre Geschichten, Ihre Anrufe sind unser Programm, wie immer. Ab 22 Uhr. Ich habe gehört, dass der Klaus Feuerstein mein Tonmeister sein wird. Also kann nichts passieren. Der Klaus hält mich auf Sendung, egal was man redet. Bis um 22 Uhr. Ciao.
Radio Vorarlberg. Die Nachrichten. Es ist 14 Uhr.
Am Land gibt es immer weniger Lebensmittelgeschäfte. Literaturnobelpreis geht an die Südkoreanerin Han Kang. Im Nachrichtenstudio begrüßt sie Tom Brandenberger. Die Zahl der Lebensmittelgeschäfte ist österreichweit in den letzten 10 Jahren um gut 7% gestiegen. Aber der ländliche Raum hat von dieser Steigerung kaum etwas. In fast 20% aller Gemeinden gibt es keinen Lebensmittelhändler mehr. Das zeigt eine Studie der Wirtschaftskammer. Mehr von Maria Kern.
Einkaufen gleich ums Eck, das ist in 382 Gemeinden nicht mehr möglich, denn in diesen Orten gibt es laut einer neuen Studie der KMU-Forschung Austria keinen Lebensmittelhändler mehr. Das sind 18% aller Gemeinden, wobei es regional große Unterschiede gibt. Im Burgenland findet man beispielsweise in jeder dritten Gemeinde kein Lebensmittelgeschäft mehr, so Studienautor Wolfgang Ziniel.
Da haben wir auch eine sehr große Pendlerquote, dass sich da auswirkt, weniger betroffen sind städtische Bereiche und das Umland von Städten.
Am größten seien die Probleme in Gemeinden mit weniger als 1.000 Einwohnern, so Branchenobmann Christian Brauchner.
Weil es wird immer schwieriger wird, ein Lebensmittelgeschäft betriebswirtschaftlich zu führen.
Deshalb fordert der Branchensprecher steuerliche Entlastungen.
Das israelische Militär hat offenbar im Libanon einen Posten der UNO-Beobachtermission UNIFIL beschossen. Nach ersten Angaben eines UNO-Sprechers wurden mindestens 2 UN-Soldaten verletzt. Der Stützpunkt befindet sich nahe der Demarkationslinie zwischen Israel und dem Libanon. Die UNIFIL-Mission hat hier auch ihr Hauptquartier. An UNIFIL ist auch Österreich beteiligt. Mehr als 370 Millionen Mädchen und junge Frauen auf der Welt sind vor ihrem 18. Geburtstag Opfer von Vergewaltigungen oder sexuellen Übergriffen geworden. Das geht aus der ersten weltweiten Schätzung der UNO zu sexualisierter Gewalt gegen Mädchen und junge Frauen hervor. Besonders alarmierend ist demnach die Lage in Afrika südlich der Sahara. Der Literaturnobelpreis geht in diesem Jahr an die südkoreanische Schriftstellerin Han Kang. Das gab die Schwedische Akademie in Stockholm bekannt. Die 54-Jährige begann als Lyrikerin, veröffentlichte mehrere Erzählbände und Romane. Ihr Debütroman, Die Vegetarierin, wurde verfilmt und gewann den Man Booker Prize. Mehr von Judith Hoffmann.
Als Tochter eines jungen Schriftstellers wuchs Han Kang in Armut auf, mit vielen Umzügen, aber auch mit vielen Büchern, erzählte sie einmal.
We had a lot of books.